ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Wels.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen, die Autorin und Podcasterin Anja Rützel.
Mein Name ist Anja Rützel und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Bridal Plasty.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs,
ach du Schreck, ist es mal wieder soweit. Too Many Tabs in der ARD Audiothek. Ja, der Podcast, in dem Caro Worps und ich jede Woche voreinander die Browserverläufe entblößen und euch daran teilhaben lassen. Herzlich willkommen von meiner Seite. Habt ihr Hunger mitgebracht? Hunger auf Tabs? Sehr gut.
Wow.
Denn davon wird es heute jede Menge geben. Ihr wisst ja, dass wir das gesamte Internet bis in die letzte Ecke durchleuchten wollen. Und das geht natürlich nicht nur zu zweit. Deshalb laden wir uns regelmäßig Gäste ein, damit die auch ihre Tabs bei uns lassen können. Und da sind wir heute sehr gespannt, was uns da erwartet, denn wir schauen heute gemeinsam in die Google-Suchanfragen und YouTube-Watchlists von der Autorin, Podcasterin und Expertin für alles, was mit dem deutschen Fernsehen zu tun hat, Anja Rützel. Hallo!
Hallo Anja Rützel!
Hallo, hallo! Ich bin sehr enttäuscht, dass es nach Expertin für alles noch weiterging. Aber es geht schon wieder gut los, ja, würde ich mal sagen.
Du warst unsere wertvollste Expertin in unserer Grazia-Spezialfolge. Mm. Wer sich daran nicht mehr erinnert, da kann man dich beim Expertieren hören.
Da habe ich gezeigt, was ich kann, würde ich sagen.
Hallo Anja und Miguel, das war irgendwie High Energy heute, wollte ich nochmal kurz feedbacken.
Ja, bevor es jetzt losging.
Ist das so berlinisch?
Ja.
Ist es Berlin?
Ja, wir müssen vielleicht offenlegen. Also Anja und ich sitzen in einem Raum gemeinsam mit Juri, dem Hund von Anja, also Juri Rützel.
Richtig.
Und Caro ist uns zugeschaltet live aus Köln.
Ungewohnte Aufnahmekonstellation. Mal gucken, wie das heute so läuft.
Also der Hund in der Ecke schläft schon mal. Also wir so aufregend sind wir bisher noch nicht.
Es ist alles, man sollte denken, er ist entspannt, aber es ist in Wahrheit Vorwurf und
ja.
Judgment.
Ja.
Also so ist er.
Es ist die erste Folge, wo ein Hund dabei ist. Ich freue mich total.
Anja, du bist ja auch große ESC-Konnoisseurin. Du warst sogar in der Halle mehrfach schon.
Ich war in der Pressehalle.
Nee, gut, das ist die Halle.
Ich war im räudigen Anbau, genau.
Ah, okay. Wie ist da so die Stimmung live? Was kannst du uns erzählen? Caro und ich sind große Fans, aber wir waren noch nie live vor Ort.
Also was ich sehr liebe, es regiert die Unsachlichkeit und journalistische Distanz ist verpönt, möchte ich sagen.
Mhm.
In der deutschen journalistischen Delegation, da ist man traditionell verstockt. Aber jetzt so die anderen Länder, die gehen dann gern so mit Capes gefertigt aus den Landesfahnen umher, verlieren richtig die Nerven, wenn ihr Beitrag kommt und so. Und das liebe ich. Also, dass man gar nicht erst so tut, als ob man hier jetzt irgendwie journalistenethisch herangeht.
Warst du denn zufrieden mit dem Eurovision Song Contest in diesem Jahr?
Ja. So semi. Also
bist du überhaupt irgendwann mit irgendwas zufrieden
ja.
im Fernsehen?
Ach so. Also, doch, ja. Also, es ist gar nicht so. Also, ich habe ja immer erstmal den Willen, nee, ich wollte gerade sagen, ich habe erst immer erstmal den Willen, es gut zu finden.
Ja, das stimmt gar nicht.
Nein, das stimmt nicht. Nein,
abgeschlossen damit.
Ich war insofern zufrieden, dass ich seit langem mal wieder richtige Favoriten hatte, in die ich mich auch so richtig rein verbissen habe und dann auch persönlich beleidigt war, dass es nicht so ausgegangen ist.
Wer waren deine Favoriten?
Natürlich Erika.
Ja.
Finnland.
Ja, ich komme, fand ich auch super.
Oder ich höre es mir immer noch manchmal an.
Ich auch.
Und dann natürlich Italien.
Ja,
Lucio.
Ja.
Ich liebe ihn so sehr.
Die traurigen Vampir-Boys, die waren so cool.
Ich fand das alles toll und ich verfolge immer noch alles, was er tut.
Bin ich auch direkt reingefolgt. Und bei den hotten Portugiesen auch, aber da kommt irgendwie nicht mehr so viel.
Ja, das ist für mich so Tübingen-Chor, die Portugiesen. Das erinnert mich so an diverse Kleingruppen, in denen ich über die Biografie von Gerhard Hauptmann diskutieren musste. Deswegen habe ich da Vorbehalte.
Also du begleitest das deutsche Fernsehen in deinen Texten, die zum Beispiel auf Spiegel Online oder im Spiegel selber erscheinen. Das machst du jetzt auch schon viele Jahre, oder?
Ich glaube, so ungefähr 11. Also so geschätzt, so grob.
Wow, das heißt, du hast schon viele Errors mitgemacht.
Ich habe schon alles durchgemacht.
Kannst du dich noch erinnern, was deine Einstiegsdroge war? Wann hat dich das deutsche Fernsehen gepackt? Was
ach,
war das
so generell,
erste Mal?
Als Kind?
Ja.
Oh, leider fällt mir jetzt sofort ein Foto, das im Bilderalbum meiner Eltern klebt, wo sie mich abfotografiert haben mit dem Fernsehprogramm im Hintergrund, wo ich gerade 5-jährig verliebt in Heino bin. Und Hitparade oder irgendwas gucke und wirklich verklärt.
Oh, okay, das erklärt einiges.
No King Shaming.
Heino anschmachte oder so. Und ansonsten, ich glaube, ich habe wahnsinnig gern Kiekler Klavitterbus geguckt.
Oh,
sagt
okay.
Euch das was?
Ja, das sagt mir was. Aber nicht, also habe ich nie gesehen in echt, sondern
ja, also
ich nur so aus References.
Ich war ein Fernsehkind und ich habe mal überlegt, ich glaube so richtig, dass ich dachte, es ist jetzt einfach ein Lifestyle, und eine Sucht war dann, glaube ich, tatsächlich zu Studentenzeiten, weil da hatte ich so einen uralten Fernseher, so einen richtigen Kasten. Und wenn man den ausgemacht hat und wieder angemacht hat, dann war der ganz lange erst so grün und hat geflimmert und musste sich, weswegen dieser Fernseher niemals ausgeschalten wurde. Das war eine Legende in der Stadt. Der Fernseher wird niemals ausgeschalten im Haus.
Der Fernseher, der niemals schläft.
Richtig. Und ich bin ja so beglückt, dass ich heute hier sein darf, weil ich habe ja mit jedem von euch einzeln sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das ist schön. Möchte ich sagen. Aber wir waren noch nie zusammen in einem Raum.
Nee, also Caro, als du warst ja mal zu Gast in meinem vorherigen Podcast.
Da durfte ich über meine Leidenschaft für das Traumschiff reden bei dir im Podcast.
Richtig. Und wir haben, und das finde ich so toll, eine Tätowierung quasi verursacht.
Ja, das musst du nochmal erzählen.
Genau, wir haben über den Fernsehgarten gesprochen und da gab es eine Szene, wo Kiwi einem italienischen, ich glaube Artisten, aber irgendwie sind die ja alle, also da ist man ja gern mal in der Luft. Auch wenn
es
man
war ein Hochseilartist, der ist über so einen Kran gelaufen.
Na also, und dem wollte sie quasi toi 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 wünschen und dann darf man ja nicht Danke sagen, wegen Aberglaube.
Genau.
Und das wollte sie ihm mitteilen und hat so ihm den schönen Satz gesagt, don't say grazie. Und diesen Satz hat sich tatsächlich eine Hörerin tätowieren lassen, wie sehr viel später herauskam. Und das rührt mich immer noch. Also
aus
das finde ich toll.
Unserer Folge.
Oder?
Liebe Grüße, ich hoffe, du bereust das Tattoo noch nicht.
Das ist ein sehr guter Satz, das kann man wirklich, also da macht man nichts verkehrt.
Nein, das wird auch noch in 50 Jahren, das ist ein zeitloser Klassiker, dieses Tattoo.
Bis zur Bahre wird das seine Gültigkeit auch haben.
Jan, ich war mal bei dir zu Gast im Deutschen Theater und da haben wir über Schlagerboom geredet, das war auch schön.
Wir haben das Adventsfest der 1 Milliarde Lichter
gefeiert. Ja, also dieses ganze Cinematic Universe von Florian Silbereisen, was da jetzt über die Jahre aufgebaut wurde. Hast du es vor 2 Wochen gesehen, den letzten Schlagerboom?
Nee, aber ich habe an dich gedacht,
als
ich es in der Hörzu gesehen habe, dass es kommt.
Du hast die Hörzu. Bist eine, die Hörzu
eine,
zu Hause hat.
Richtig.
Also es gibt nur eine, Hörzu zu Hause hat.
Genau. Und mich kann man auch mal auf so eine Litfaßsäule kleben mit dem Statement.
Ja.
Und ich laufe regelmäßig an Plakaten vorbei für Semino Rossi. Mhm. Oder denke ich immer an dich und höre es in deiner Florian Silbereisen Stimme.
Semino Rossi.
Du hast beim letzten Schlagerboom richtig was verpasst. Das war in Kitzbühel. Die Tabolen war da. Und ganz am Ende haben alle auf der Bühne We Have a Dream nochmal gesungen. Mit Dieter am Klavier und alle haben geweint.
Für den Frieden. Für den Weltfrieden.
Okay.
Ist so Schlagerboom jetzt, wäre das auch ein Thema, was ihr bei eurem neuen Podcast, um den mal zu erwähnen, Sendepause Fehlanzeige besprechen würdet? Oder geht's da vor allem um Trash-TV?
Es geht tatsächlich vor allem um Trash-TV. Also ich bin ja immer willens, den Begriff auch zu beugen in alle Richtungen, dass es nur so knackst und scheppert. Mm-hmm. Also ich sehe ja auch Fernsehgarten auf jeden Fall als Trash-TV. Zwar nicht der klassischen Schule nach, aber meiner Schule nach.
Juri tut mir so leid, dass der das alles immer mit angucken muss.
Der
wenn
guckt
es
nicht.
Guckt Juri kein Fernsehen?
Als ob der sich zu mir dann aufs Sofa legt. Das Einzige, was er gerne im Fernsehen guckt, ist GNTM, Topmodel, weil er gerne sieht, wenn Leute hin und her laufen. Das mag er. Wirklich.
Ja, du bist eben, als du reinkamst, bevor wir hier auch die Aufnahme gestartet haben, hast du uns direkt gefragt, habt ihr das Germany's Next Topmodel-Finale gesehen? Willst du da irgendwie was loswerden? Brennt dir da was auf der Seele? Ich habe es nämlich nicht gesehen.
Eigentlich nicht, weil, also jetzt verweigert man sich sogar dem offensichtlichen Cringe, den es ja früher immer gab. Also so Sachen wie Hans Klock, der Wundermagier, taucht auf und zersägt Heidi Klum fast. Und sowas. Oder natürlich die legendäre Murmeltierhochzeit, wo Theresia Fischer vermählt wurde.
Mit Thomas Gottschalk.
Richtig. Und solche Sachen. Da gab es ja in jeder Folge eine Sache, wo man gedacht hat, wo ich immer den Drang habe, das Fenster aufzureißen und zu rufen, seht ihr das auch oder ist es soweit? Und ich bin geistig jetzt schon weggesegelt zu meinen Ahnen quasi. Und es gab immer so einen Moment, wo man zentral denkt, das ist jetzt alles in meinem Kopf. Und das gab es dieses Mal nicht. Und das prangere ich an.
Also Sendepause, Fehlanzeige. Ja. Aber ich wollte es jetzt nochmal planten, weil jetzt sind wir schon wieder zu tief in die anderen Themen rein. Ja, wir müssen ja noch Promo machen.
Richtig,
ne?
Aber das ist so richtig schäppend.
Sendepause, Fehlanzeige moderierst du mit Jochen Schropp zusammen. Das haben wir jetzt noch nicht gesagt. Wie kam es jetzt zu der Konstellation?
Ich mag es immer fast gar nicht erzählen, weil ich keine Nachahmer, keine Trittbrettfahrer animieren möchte. Ich habe mal was geschrieben über irgendein Wiedersehen, das er moderiert hat. Ich glaube, es war vielleicht das Wiedersehen von Promis unter Palmen
mit
oder Desiree sowas.
Mit Desiree Nick und Claudia Obert, wo es richtig gescheppert hat.
Es war das.
Ja, das habe ich auch live gesehen. Da habe ich auch gedacht, Jochen Schropp muss Nerven aus Stahl haben.
Und ich fand aber natürlich, dass er härter reingehen hätte müssen in diesen Fregattenkampf. Habe das, glaube ich, so ähnlich irgendwie auch geschrieben. Und dann schrieb er mir auf Instagram, er würde einfach gerne mal mit mir telefonieren, weil er ist nicht einverstanden damit. Und er würde gerne seine Sicht der Dinge mir mal mitteilen. Und ich weiß nicht mehr, warum ich das zugelassen habe. Also eigentlich, bitte mir nicht schreiben unter keinen Umständen.
Unprofessionell.
Ja, aber wir haben dann, glaube ich, 2 Stunden telefoniert und ich fand es richtig gut.
Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ja, eigentlich nicht, weil, also jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber wir haben dann eigentlich nichts mehr miteinander zu tun gehabt, so weiter. Aber jetzt, als es darum ging, mit wem würde ich denn gern im trauten Gespräch so einen Trash-TV-Podcast machen, da poppte der Name auf und es ist eine, ich finde, es ist ein perfect match.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es eine sehr große Empfehlung an alle, die gerade zuhören. Hört doch gerne mal rein bei Sendepause Fehlanzeige. Mhm. Bevor wir jetzt in unsere Tabs gehen, muss ich eine kleine brenzliche Entwicklung mit euch besprechen. Und zwar eine Geschichte, zu der du, Anja, bestimmt auch eine starke Meinung hast. Und zwar geht es um die Causa Culture
Candela!
Culture Candela, die ja auch nächste Woche bei der Cologne Pride am 6. Juli am Heumarkt spielen.
Ja,
Caro, weißt du das schon?
Ja, genau. Hab ich schon gesehen.
5 Euro, wenn einer von euch da einen Flitzer macht.
Das werde ich machen. Die 5 Euro sind mir sicher, glaube ich.
Auf meiner privaten Schatulle gebe ich die.
Okay, interessant. Ja, muss ich mir nochmal überlegen. Jedenfalls, man hat es ja fast schon vergessen. Wir haben ja es in unseren Tabs aber ausführlich besprochen. Damals im Februar diesen Jahres gab es ja den Skandal mit dem Fan, der Culture Candela zum 18. Geburtstag eingeladen hat. Wo der offizielle Culture Candela-Account ja dann so pumpig geantwortet hat. Ne?
Sorry, Mausi.
Genau, Stichwort Mausi. Stichwort, weißt du eigentlich, wie teuer es ist, von A nach B zu kommen? Stichwort Drake, Stichwort Crow. Alle haben eigentlich schon vergessen, was es damit auf sich hat. Man hätte es dabei belassen können.
Ja, wir hatten es gerade alle wieder vergessen und sie reiten sich weiter in die Scheiße.
Ja, ein halbes Jahr später, nachdem sich niemand mehr dafür interessiert hat, hat jetzt Matteo von Culture Candela nochmal nachgelegt und zwar in einem Podcast mit dem Titel Unter uns gesagt. Da wurde der interviewt und hat gesagt, dass er nicht wisse, wer die Nachrichten von diesem Culture Candela-Account gepostet hat.
True Crime.
Ja, und er hat gemutmaßt öffentlich, vielleicht war es das Management. Also angeblich hätte das Management, hast du das überhaupt, also du hast das, die Ursprungsgeschichte
Ursprungssache ist mir vertraut.
Ja, aber die Entwicklung, da werde ich dich jetzt einführen.
Das heißt, es brodelt auch intern dort möglicherweise.
Ja, pass auf, es ist schon alles weiter aufgelöst. Also das war die Mutmaßung. Vielleicht war es das Management. Daraufhin hat Don Cully von Culture Candela.
Das ist doch ein Fantasie. Das ist wirklich.
Nee, Don Cully. Also nicht Ron Cully, sondern Don Cully von Culture Candela, der hat dann öffentlich darunter kommentiert, unter diesem Ausschnitt auf TikTok, hat er drunter kommentiert, dieser Beitrag wurde eigenmächtig und ohne Absprache mit der Band von Matteo veröffentlicht. Er handelte dabei im Alleingang und ohne Rücksprache mit den anderen Bandmitgliedern. Die Aussagen in dem Beitrag widersprechen unseren Werten bei Culture Candela zutiefst. Sie waren respektlos, bla 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 bla, also Entschuldigung und so weiter. Statt die Verantwortung zu übernehmen, wurde in einer nachträglichen Entschuldigung eine Praktikantin fälschlicherweise beschuldigt. Das ist schlichtweg gelogen. Er allein war verantwortlich. Diese Art des Umgangs mit Fehlern ist für uns nicht tragbar. Culture Candela besteht aus 4 Mitgliedern. Niemand spricht allein für die Band, schon gar nicht auf diese respektlose Weise. So, und jetzt kommt der absolute Knaller. Wir erinnern uns, vielleicht war es das Management.
Vielleicht aber auch Matteo,
der
es jetzt leugnet.
Pass auf, Don Cully schreibt, dass Matteos Mutter gleichzeitig als Managerin agiert.
Nein.
Erschwert es leider zusätzlich, solche Situationen intern neutral aufzuarbeiten. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Matteo diese Mausi-Nachrichten selber abgeschickt hat und das seiner Mutter als Management in die Schuhe schieben wollte?
Es ist ja das Schönste. Es ist wirklich, ich lege mich fest, diesen Monat habe ich nichts Schöneres gehört.
Oder?
Ein Plot-Twist jagt den anderen in diesem
Wahnsinn. Es hat sich zum Familiendrama entwickelt, die ganze Causa.
Und ich finde die Berichterstattung darüber auch wahnsinnig interessant. Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem hiphop.de-Artikel. Die ganze war nicht sehr spannend. Da wurde geschrieben, darüber hinaus kann Matteo in einer Anrede wie Mausi keinen Sexismus erkennen. Unter anderem mit diesem Begriff wurde auf die Fananfrage reagiert. Aber man wisse nicht, wer da wirklich hinter so einer Nachricht auf Instagram stecke. Ein Junge mit einem Mädchen als Profilbild sei eine Möglichkeit, so Matteo. Außerdem komme seine Mutter aus der 68er-Jahre. Hippie-Generation.
Ich kann nicht mehr.
Sie könne einschätzen, welche Worte die Grenzen zum Sexismus überschreiten.
Ich kann nicht
ist
mehr.
Ist das nicht der absolute Wahnsinn?
Früher haben wir alle Mausi gesagt.
Ja.
Aber das ist für mich ein Traum. Also, und das ist wieder das, wo ich versuche ja gerade zum ersten Mal so ein bisschen Fiktion zu schreiben, aber vor solchen Dingen gehe ich einfach in die Knie. Ja, da halte ich die Kehle Ehrfurcht hin davor. Und sage, ich kann es nicht. Ja. Also, weil das kann man sich ja niemals ausdenken. Nein. Einfach. Diese also, Existenzen.
Das hat mir so gut gefallen und man hätte es einfach wegignorieren können. Stattdessen wurde das jetzt noch weiter ausgewrungenes Thema. Also finde ich super.
Ich habe jetzt eine neue Besessenheit. Herzlichen Glückwunsch. Die Mutter von Matteo. Ich werd alles erforschen, sobald ich wieder zu Hause bin am Gerät. Ja. Weil ich war ja erst Telegram-süchtig. Mhm. Das habe ich mir abgewohnt. Dann war ich zu sehr wieder in Instagram invested, in die Reichenforschung, sage ich mal. Und dann bin ich jetzt, glaube ich, einfach... Neues Interessefeld, Matteos Mutter.
Ja,
also
ja.
Ich glaube, es nimmt eine gesunde Entwicklung insgesamt.
Wollen wir mal so langsam in unsere Tabs gehen? Anja, möchtest du anfangen?
Ja. Was ich euch mitgebracht habe, das vergiftete Geschenk, ist Bridal Plasty, ein US-Reality-TV-Format von 2010.
Habe ich noch nie von gehört.
Es ist ein goldener Schatz, Scheißhaufen Schatz. Es gab auch nur eine Staffel. Und dann, also das ist so die gute Nachricht, die ich dem Ganzen vorschieben möchte. Das hatte sehr wenige Zuschauer, die auch im Laufe der Staffel immer mehr abnahmen. Und dann hat man gesagt, mal lässt's. Die Prämisse ist, es gibt 12 Bräute. Also Leute, die entweder, Frauen, die entweder verlobt sind oder schon geheiratet haben, aber unter ärmlichen Verhältnissen und jetzt nochmal so richtig Pomp haben möchten.
Aha. Es krachen lassen wollen.
Richtig. Und die ziehen in ein Haus, in so ein klassisches Haus, ne, wie man sich das vorstellt in so einem Trash-TV-Format, so ein bisschen Bachelor-Villa-mäßig.
Die Ladies-Villa.
Richtig. Auch viel Gekreisch natürlich bei der Zimmerverteilung. Und dann ziehen die ein und erstellen eine Wishlist mit Hilfe eines plastischen Chirurgen namens Dr. Dubrow. Man kennt ihn als Ehemann von
Dubrow?
Heather. Also, aber Bro wie Braue. Was für ein Schönheitschirurg
so.
Auch lustig ist.
Anders witzig. Ja,
auch okay. Lustig. Und das ist der Ehemann von Heather von Real Housewives of Orange County. Also,
Also Connections okay. werden gemacht.
Genau. Und der erstellt mit denen eine Wishlist für plastische Chirurgie. Also, was sie an sich gern verbessern wollen lassen. Verbessern? Also, sehr viel Anführungszeichen müsst ihr euch jetzt. Ich werfe so eine Kiste Anführungszeichen rein, die könnte frei quasi euch aufkleben wie künstliche Wimpern in dieser Ausführung. Sie haben also quasi eine Liste, was an ihnen renovierungsbedürftig ist, machen jede Woche Challenges und wer die Challenge gewinnt, darf von seiner Liste eine Operation machen lassen.
Ich glaub's nicht.
An Ort und Stelle. Dafür gibt's in dieser Ladies Villa einen eigenen Recovery Room, wo die Leute dann mit schlimmsten Verbänden, Tamponagen und so weiter reingeschoben werden. Direkt nach OP.
Oder kannst du an der nächsten Challenge schon mal vielleicht nicht mitmachen?
Ja, doch, also aber halt lädiert, ne? Also die sitzen dann halt da wie...
Du Scheiße.
Und wer am Ende übrig bleibt, also es wird dann jeweils eine rausgewählt. Es ist auch unfassbar viel, ein Festival der internalisierten Misogynie natürlich. Also richtiges Gebitsche. Und wer am Ende gewinnt, kriegt quasi den Rest von seiner Liste auch noch gemacht. Eine Generalüberholung.
What the fuck? Aber kannst du noch mal kurz erklären, also man fliegt raus, warum? Wenn man nicht genug Ehrgeiz gezeigt hat oder was muss man da leisten?
Also wenn du in den Bottom Two bist bei der Challenge.
Bei der Challenge. Woraus besteht denn die Challenge?
Also in jeder Folge lernen die quasi auch was, damit sie auch innerlich, dass sie nicht nur äußerlich eine perfekte Bride werden im Laufe dieser Journey, sondern halt auch innerlich. Und da gibt es zum Beispiel einmal kommt eine Familientherapeutin und sagt denen, wie man denn so zwei Familien mercht, weil es heiraten sich ja nicht nur zwei Leute, sondern auch zwei Familien. Und dann müssen die so eine Harmonie-Challenge mit ihrer künftigen Schwiegermutter machen. Oder es ist einmal Sex Education für die Hochzeitsnacht und dann müssen sie mit so lebensgroßen Stoffpuppen Kamasutra-Stellungen auf Zuruf nachstellen und solche Sachen.
Das klingt
und wenn sie
nach
da nicht überzeugen,
Format.
Dürfen sie als Strafe nicht die nächste Schönheitsoperation
genau.
bekommen.
Genau. Und dann gibt es quasi zwei, die im Bottom sind und dann gibt es die sogenannte RSVP-Runde. Also die sitzen dann beide an so einem Brauttisch. Die sitzen vor einem Brauttisch. Also jeder hat eigentlich einen Brauttisch so und die anderen dürfen dann sagen, in welche Hochzeitsgesellschaft sie sich setzen würden. Und da wird natürlich rumgebitscht vom Allerfeinsten. Und wo dann die wenigsten am Tisch sitzen, die fliegt raus. Und die Gewinnerin kriegt also diese komplette Überholung mit allem, was aber auch interessanterweise, man sieht es auch alles, ne, wie das gemacht wird. Und das wird alles zeitgleich Boah. Gemacht. Also da arbeitet dann der Dr. Dubrow an den Brüsten, während eine Kollegin von ihm kurz alle Zähne rausreißt und neue einpflanzt und sowas alles. Also dann ist die wieder komplett eine neue Frau. Und ihr Verlobter sieht sie dann zum ersten Mal nach 4 Monaten wieder, wenn alles verheilt ist, am Altar.
Das wollte ich gerade fragen. Also es wird der Showdown gemacht, natürlich am Altar.
Genau, es gibt eine Folge, da werden die Verlobten zwar in die Villa gebracht, weil da ist die Challenge Lügendetektor-Test und wer am wenigsten lügt, wird operiert. Und dann tragen die Verlobten aber Augenbinden, dass sie nicht sehen, was inzwischen schon gestrafft wurde.
Je nachdem, wie doll die dann operiert sind, ist es im Prinzip gleichzeitig auch Hochzeit auf den ersten Blick.
Richtig, es kombiniert, es ist wie so ein Wolpertinger der Grausamkeit, muss man einfach wirklich sagen.
Also mich erinnert das an diese ganz frühe Horror-Reality-Show The Swan.
Ja, da ist der Dr. Dubrow übrigens auch zugange.
Ach so, das ist bei mir auf der Longtime-Offene-Tabs-Liste.
Ja.
Und das finde ich schon furchtbar, da werden Frauen in so einer Reality-Show auch umoperiert. Aber hier ist es ja nochmal eine Stufe schlimmer, weil es verbunden wird mit deiner Eignung als Ehefrau. Ja. Also du machst es ja für deine Hochzeit, für den Mann auch mit sozusagen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es dort queere Paare gibt.
Ich bitte dich.
Ja, ich wollte es noch einmal ansprechen.
Nein, ist nicht vorgesehen. Nein,
es ist Hetero-Horror und Beauty-Horror, es ist alles.
Es ist unfassbar und es hat auch so eine eigene ganz schlimme Lingo, also so eine Terminologie und so Catchphrases. Zum Beispiel, man spricht von der Last Bride Standing. Ne? Oh, jetzt hat vielleicht der Hund gebrummt. Also falls ihr es hört, das ist hier nicht, es ist niemand von uns Menschen, der hier wohlig, hat sich gerade einfach ergeben hingelegt. Also the Last Bride Standing. Und wenn eine Braut rausfliegt oder rausgewählt wird von den anderen, dann sagt die Moderatorin, your wedding will still go on, but it may not be perfect.
Oh, boah. Gottes Willen.
Also es geht richtig krass in die Vollen. Ich habe ja eine Szene mitgebracht quasi, wo ihr die Moderatorin hört, wie sie die erste Challenge überhaupt ankündigt.
Ich brenne und die ganze Zeit darauf, das zu sehen.
Die Moderatorin ist Shannon Mokler. Ich dachte die ganze Zeit, ich kenne die irgendwoher. Die war nur angekündigt quasi als Miss USA oder irgendwas, also so eine Pageant Queen. Die ist aber auch zusammen gewesen mit Billy Idol und mit Travis Barker, dem Schlagzeuger.
Der jetzt mit Kourtney Kardashian.
Genau, den kennt man, ne? Blink 100.
Ja, klar. Das ist der am Strand die, was weiß ich, wie viele tausend Rosen hingeschleppt hat, damit er da den Hochzeitsantrag
und macht. Und die hatten zusammen nämlich auch eine Reality-Show, als die zusammen waren. Und daher kannte ich die Waage. Das habe ich wohl manchmal geguckt.
Vergesse ich dann ja gerne wieder. Sollen wir mal reingucken?
Hören wir doch mal rein.
This game and this entire competition is about transforming the old you into the new you. In front of your pictures, you will see a stack of magnetic puzzle pieces. When you put these pieces together, they'll form an image of what you could possibly look like at the end of your journey. A brand new you, made over, wearing a bridal gown. When I say go, you will race to finish the puzzle and assemble the new you over the old you. Now ladies, over there is a tray with 10 syringes. As you finish your puzzles, you may grab a syringe, go downstairs, where Dr. Dubrow and his staff will be having an exclusive first class injectables party right here in the house.
Nicht euer Ernst.
Also ich liebe das.
Also ich versuche das mal gerade zu checken. Die sollen in der Challenge, also an den Wänden hängen quasi Fotos von den Frauen im Bikini,
wie
die aktuell aussehen. Also die schrottige, unbearbeitete, unoperierte Version von ihnen selbst.
Die schrottige.
Da sollen die sich die
natürliche,
die, ja, die nicht liebenswerte und nicht wertvolle Version von sich selbst, wie Gott sie geschaffen hat. Dann sollen sie sich selber puzzeln neu, wie sie aussehen könnten. Wenn sie das geschafft haben, sollen sie sich eine Spritze schnappen. Damit runterrennen und dort wartet der Beauty-Doc für die Spritzenparty.
Genau so ist es. Kirsten ist die Erste, die sich selber neu puzzelt und sie rennt kreischend zu Dr. Dubrow mit den Worten I want this butt face fixed. Es ist wirklich komplett unglaublich. Manchmal denke ich, ich habe meinen Kompass verloren oder meine Messlatte im Sinne von, was ist eigentlich wirklich richtig schlimm und was ist nur so normal schlimm.
Ja, man stumpft Branche, so ab, ne? Wenn man so viel dieser Formate guckt, das merke ich auch. Wobei ich sagen muss, bei mir war tatsächlich beim Sommerhaus der Stars irgendwann eine Grenze erreicht. Da war ich dann irgendwann, wenn man sich so ins Gesicht spuckt und so, das war mir irgendwie zu crazy.
Ja. Also was ich jetzt richtig krass fand, ist so diese Dimension von weiblichem Selbsthass. Weil da ist zum Beispiel Allison, die, Spoiler, auch gewinnt und sie über sich selber sagt, sie wäre eine Trucker-Bride. Also die ist auch sehr deftig. Also lässt sich unter anderem, die hat eine ganz lange Liste, was sie hat machen lassen, ihr Bauch, da muss abgesaugt werden. Und um das zu verdeutlichen, macht sie so zwei Bauchfalten, macht sie so zusammen, sodass es wie so eine Klappmaulpuppe ist und lässt den Bauch dann so sprechen und der Bauch sagt, help me, suck me away.
Nein.
Es ist eine völlige Bodenlosigkeit und die sind halt sehr dankbar natürlich für alles, was passiert. Und fasziniert war ich am meisten von der zweifelhaften Person des Dr. Dubrow. Also der fühlt es ein bisschen zu sehr während den OPs, die du ja auch siehst.
Der ist richtig OP-geil.
Er ist OP-geil. Der gibt auch Fistbumps, bevor es losgeht, mit den anderen Ärzten. Und also Fistbump und dann ruft er, let's do some lipo. Also für Liposuction, Fettabsaugung. Oder er sagt, let's break this nose. Tok, tok, tok. Und hämmert so mit dem Hämmerchen.
Es ist eine, es das wird alles
hämmert die Nasen auf.
Und ich finde dieses Lazarett der Versehrten, wenn die dann im Rollstuhl zurückgeschoben werden, nachdem ihnen die Arme abgesaugt wurden, also das Fett in den Armen abgesaugt wurden, ist das, dann liegen die dann nebeneinander und alle haben woanders irgendwie Tamponade drin.
Das ist
drin,
so skurril.
Ich finde auch so krass daran, ich stelle mir immer vor, wenn man sich dazu entscheidet, so einen Eingriff zu machen, kann ja jeder selber entscheiden, dass man dann aber doch Bedenkzeit dann braucht. Und dann schläft man nochmal ein paar Nächte drüber, soll ich das wirklich machen? Man hat Bedenken, Risiken, geht das womöglich schief? Das gibt es da ja nicht. Die rennen ja kreischend von einer OP zur anderen und marret! Hau mir alles rein, saug mir alles ab, also, ohne Second Guessing. Also man weiß natürlich nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht.
Ich glaube nicht. Also wirklich, in dem Fall kann man ja wirklich sagen, lachend in die Kreissäge gerannt.
Ja.
Und das ist auch so am Anfang die sogenannte Beratung. Da ist der Dr. Dubrow mit einem Edding und malt dann rum auf den Frauen und sagt dann, all of this and all of this and all of this and this into this and all of this. Und die eine ist ganz bedröppelt und dann sagt er zu ihr, you have perfect breasts for a breast augmentation. Also für eine Brustvergrößerung.
Wow. Aber Anja, du, wenn ich das richtig im Kopf habe, du warst ja auch mal bei Dr. Emi, habe ich im Spiegel gesehen.
Richtig.
Ich war bei Dr. Hast den so Jenke-Experimentartig.
Ich hatte so Angst, dass es so am Ende verlaufen
würde.
Wie ist
es dazu gekommen? Also du hast dich wirklich unters Messer gelegt für diesen Artikel oder wie war das?
Ich wollte ein Porträt schreiben über Dr. Emi.
Mhm.
Das war ganz umständlich in der Anbahnung und so und alles. Und dann hatte beim Spiegel jemand die Idee, dass es doch eigentlich auch interessant wäre, weil das ist mir eigentlich sehr fern, sowas an mir machen zu lassen. Ich bin ja eine heitere Alte, möchte man sagen, und finde es auch vollkommen gut, dass ich jetzt 52 bin und dass man das halt auch sieht natürlich, obwohl ich ja im Geiste natürlich immer noch so restberufsjugendlich ein bisschen bin. Außerdem bin ich da in dem Fall, obwohl ich sehr gerne prasse, auch zu geizig. Da war die Idee, lass doch mal vielleicht selber was Kleines machen.
Ja, wenn der Spiegel zahlt.
Da sage ich nicht nein.
Ja, klar.
Und dann dachte ich, naja gut, wenn denn schon, dann vielleicht so irgendwie Augenringe, ne? Dass man so nicht mehr so fertig aussieht, wie man ist. Oder
ist
so.
Das dann was Vorübergehendes, was da gemacht wird? Oder also du hast jetzt nichts Dauerhaftes machen lassen?
Nee, aber Augenringe hat mir Dr. Emi dann auch davon abgeraten. Weil wenn man unter die Augen was spritzen lässt, dann kann das sein, weil die Haut da so dünn ist, dass es dann wild umherfährt. So stelle ich mir es vor.
Oh, okay.
Und dann habe ich mir tatsächlich einen CO2-Laser machen lassen über die ganze Visage. Also einmal quasi so das Gesicht, laienhaft sage ich abgeflammt, weil so hat's gerochen. Es hat halt gerochen, als wäre ich quasi eine Bratwurst, die man nicht aus der Plastik ausgepackt hat, aber auf den Grill gelegt.
Ist das dieses Needling-Ding?
Es ist schlimmer als Needling.
Du hast ja Fotos auch veröffentlicht im Spiegel.
Ja, und die Bilder, die ich veröffentlicht habe, sind die harmlosen Bilder.
Wirklich? Also da ist dein Gesicht wirklich sehr geschwollen und man sieht so Verletzungen im Gesicht auch.
Also
das sah sehr gruselig aus.
Es ist aber vorgesehen. Also ich habe das dann hinterher nochmal vorgezeigt, weil ich dachte, muss das so? Weil bei den ganzen Influencerinnen, die das auch haben machen lassen, das hat nicht so ausgesehen. Aber die haben das halt nicht gezeigt. Ist meine Unterstellung. Unbewiesene Unterstellung. Vielleicht habe ich auch sehr, sehr gut darauf reagiert, weil ich schon so abgewrackt bin. Ich weiß es nicht. Und es war wirklich so, dass ich es werden quasi so mit einem Laser kleine Löcher in die Haut reingeschossen. Also wirst durchperforiert, damit die Kollagenproduktion angeregt wird.
Und als das dann verheilt war, warst du zufrieden? Also
es dauert halt, also ich muss wirklich sagen, es war so eine Woche lang, das war mir auch prophezeit, du darfst auch nicht rausgehen, weil du ja total sonnenverletzungsanfällig dann bist. Ich bin nachts mit dem Hund spazieren gegangen, wie der Glöckner von Notre Dame quasi. Es war so angeschwollen, dass ich nur noch aus einem Auge gucken konnte. Das alles war, also es war grotesk. Und das hat aber tatsächlich nur 7 Tage gedauert und dann war es wieder vollkommen normal. Und es dauert aber so zwei, drei Monate, bis dieses Kollagen wirklich ballert. Und das war für ein kleines Zeitfenster, nicht klein, für ein etwas größeres Zeitfenster, muss ich wirklich sagen, wenn ich auch schlecht geschlafen hatte, sah ich am Morgen dann wirklich weniger fertig aus als sonst. Man hat ein Ergebnis gesehen, aber ich glaube, wenn ich es ernst meinen würde, müsste ich jetzt wieder gehen.
Und beim Schlafen, wenn man sich dann so dreht, dann darf man sich ja auch nicht irgendwie aufs Gesicht legen oder so,
ja,
oder?
Das ging so, es hat halt nur krass gespannt.
Hat's wehgetan.
Ja, also hinterher nicht mehr. Der Vorgang hat so wehgetan, dass ich gedacht habe, das kann nicht ernst sein. Also du kriegst zwar so eine Betäubungscreme, also ich habe ja noch kein Kind geboren und werde auch keins mehr gebären. Spoiler. Aber es kann nicht schlimmer sein, ein Kind auf die Welt zu bringen.
War's
ich bin
das
nicht
wert?
So wehleidig. Für mich nicht. Wenn ich gewusst hätte, wie sehr es wehtut, hätte ich es unter gar keinen Umständen gemacht. Weil als ich dachte, naja, jetzt ist sie gleich fertig, einmal die ganze Visage durchgelöchert, dann hieß es, so und jetzt nur noch zweimal dasselbe.
Also das war ein kleiner Auszug, es war sehr interessant, es hat mich sehr interessiert, also, aber jetzt gerne wieder zurück zu den Tabs.
Genau, die Bilder sind, also wie gesagt, falls jemand das googelt und die Bilder sieht, stellt es euch einfach nochmal ein bisschen heller vor. Mutter hat geweint.
Ich krieg so Gänsehaut. Ja, ich habe auch geweint, ehrlicherweise.
Deswegen fühlte ich mich den Frauen, den Brides, natürlich noch ein bisschen mehr verbunden. Es hat mich schon auch traurig gemacht, muss ich sagen, wie sehr sie glaubten, das alles machen zu müssen. Also da war eine Kandidatin, deren Mann war gerade als Soldat im Irak und sie meinte, ist jetzt blöd, weil der kommt jetzt zurück. Ich habe ihn 8 Monate nicht gesehen, der war 8 Monate im Irak. Ich hätte ihn gern vom Flughafen abgeholt, aber jetzt bin ich ja hier. Und es ist ja auch für uns beide, was ich hier mache. Der wurde dann mal kurz durchgeschleust als Überraschungsgast, aber musste dann ja schnell wieder gehen, damit er ja nicht sieht, was derweil inzwischen
ist. Er soll ja erst bei der Hochzeit dann den Buttlift sehen.
Das ist sowas, das habe ich mal vor Jahren gesehen und dann tatsächlich wieder verdrängt. Immer mal wieder gucke ich, ob es da vielleicht eine neue Staffel gibt.
Aber bisher.
Nee, es war auch wirklich richtig schlecht von, also nicht nur natürlich von der Kritik, aber auch erfreulicherweise von den Zuschauerzahlen.
Okay.
Von welchem Jahr war das jetzt, die Show?
Also 2010 bis 2011.
Es geht doch gerade der Skinny Ozempic Schönheits-OP-Hype wieder voll ab. Vielleicht erwartet uns ja demnächst noch mehr davon.
Auf gruselige Art und Weise erwarte ich es eigentlich fast. Also dass man denkt, es läge jetzt so in der Zeit.
Guck mal, Rick und Nick ist doch auch ein Ding.
Ja.
Die haben auch eine Show.
Ja, und es ist ja inzwischen sowas von vercasualisiert, sowas machen zu lassen im Internet, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es da genug Kandidatinnen gäbe, die es jetzt auch nicht irgendwie besonders degutant fänden, dass Leute dabei zugucken. Klock, 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 die Nase wird gebrochen. Ne?
Wir leben in schlimmen Zeiten.
Ja, und wenn wir aber das nächste Mal zu dritt zusammenkommen, um einen Podcast zu machen, dann werden wir alle schöner aussehen. Dann werden wir alle frisch gemacht hier sitzen, mit schönen Lippen, schönen Cheekbones und so weiter. Ja, Anja, dann danke ich dir für diese Tipps, die du hier ausgebreitet hast. Wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe, Caro Worps, hast du ja auch noch ein paar vorbereitet, die man hier noch schließen müsste,
ja,
oder?
Ja, ja, durchaus. Ja, es geht diese Woche nicht anders. Wir müssen über den Wels reden.
Ja, der Wels. Mhm.
Der Wels, der Deutschland in der letzten Woche in Atem gehalten hat. Ich hole mal kurz alle ins Boot, wie den Wels, als es zu Ende ging. Es ist ein deutsches, es ist ein deutsches Sommermärchen. Es trug sich zu im Brombachsee, ausgerechnet bei Allmannsdorf, bei Bleinfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken in Bayern. Was ist passiert? Es gab in diesem Brombachsee einen Wels. Aber nicht irgendein Wels.
Ein rund 90 Kilogramm schwerer Wels hat am Brombachsee im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen am Freitagnachmittag mindestens 5 Badegäste verletzt. Der 2-Meter-Fisch schwamm nahe einer Schwimminsel am Badestrand in Allmannsdorf und attackierte immer wieder Schwimmer.
Also ein 2-Meter-Wels, fast 100 Kilogramm schwer, hat 5 Badegäste attackiert. Und da sind jetzt einige AugenzeugInnen vor Ort, die mal mehr oder weniger schockiert sind von dieser ganzen Weltsituation.
Der Erste, der eben am Bein geblutet hat und ihm lief das Blut dann schon am Bein runter. Und als ich dann auch eben gesehen habe, dass es echt ein Riesenwels war mit einem wirklich großen Maul, wollte ich eben von der Plattform eben auch nicht mehr runter.
Ja, und der war echt groß.
Ey, das ist meine Urangst, wenn ich in einen See gehe, dass irgendeine Art Seeungeheuer mich schnappt. Und ich glaube, das wäre mein erster Gedanke, wenn dieser Killerwels auf mich zustürmen würde und mir an meinem Zeh nuckeln würde, dass es das Ungeheuer von Loch Ness ist, was sich irgendwie den Weg nach Bayern gebahnt hat.
Für mich haben sich da auch sämtliche Ängste bestätigt. Aber ich blicke anhand dieser InterviewpartnerInnen wirklich nicht durch, wie schlimm jetzt genau die Lage da gewesen ist mit dem Riesenwels.
Die Leute, die da zu Wort kamen und auch ihr, euch fehlt, glaube ich, so diese Todessehnsucht, die man kriegt ab einem gewissen Alter. Weil ich saß zum Beispiel letzten Sommer
die
länger...
Die Todessehnsucht, die einen zu Dr. Emi treibt dann, ne?
Alles nur fürs Zeilengeld. Ja. Und ich saß letzten Sommer lange am Loch Ness mit einem Fernglas und rief quasi, nimm mich!
Das ist mein Traum, ist ich will das finden. Ich glaube auch, dass ich das mal finde.
Ja.
Also, das ist so mein Kindheitstrauma, das Ungeheuer von Loch Ness zu finden.
Das ist ganz toll.
Miguel, wir sind doch diesen Sommer zusammen in Schottland. Vielleicht können wir da mal hin und
suchen. Ja, ich kann euch viele Satanistentipps in der Gegend auch geben und so. Da können wir uns nachher vielleicht nochmal austauschen.
Und hast du irgendeine Regung im Meer gesehen, was man irgendwie deuten könnte?
Natürlich.
Ja,
selbstverständlich. Ich bin ja eine der vielen, die es gesehen haben. Hm. Es ist auch ein bisschen eine Obsession von mir, muss ich tatsächlich sagen.
Toll.
Da habe ich auch Expertise übrigens.
Ja?
Also ja, wenn ihr mal so eine...
Loch Ness Special-Folge machen wollt, wie über Grazia.
Da bin ich dabei. Nee, ich war schon vor Jahren mal dort und bin eigentlich extrem sicher.
Dass es das gibt,
ja,
ne?
Ja.
Ich auch, ja. Wir wollen jetzt hier keine falschen Sachen verbreiten, aber ich bin mir auch zu 100% sicher.
Also das ist so, ich habe auch mal mit so einem richtig
zauseligen... Folgt doch Anja an ihrem Telegram-Account.
Ich habe mit einem richtig zauseligen Nessie-Forscher mal geredet, der irgendwie 140 Jahre alt war. Und der hat einen sehr überzeugenden Punkt gemacht. Also
wir haben da schon mal Tabs zugeschlossen tatsächlich. Ich finde Nessie auch faszinierend. Aber jetzt müssen wir zurück zu den Welsen.
Ja.
Also, 5 Badegäste wurden gebissen. Der Wels war aggressiv. Der Wels war auffällig. Der Wels hat nicht die Basis gechillt. Er hat sich in der Nähe einer Schwimminsel im See aufgehalten und zugeschnappt. Die Stimmung war im Eimer und die Bisswunden wurden vom Roten Kreuz versorgt. Jetzt habe ich nachgeschaut. Haben Wälse Zähne?
Ja, kann man da bluten von so einem Welsbiss?
Man kann bluten, das ist wohl eher wie so Schmirgelpapier. Also es sind eher so borstige Zähne. Es sind keine scharfen Zähne.
Ich hätte erwartet, dass es scharfkantige Platten oder sowas sind. Also das ist mehr so, dass er mehr so ritzt. Dass er eher ritzt als beißt.
Ja, er schürft. Er schmürgelt. Und weil der Wels es mit dem Schmürgeln nicht lassen konnte, hat schließlich die Wasserwacht die Polizei alarmiert.
Weil der 90-Kilo-Wels auch für die Besucher des Burning Beach Festivals am Brombachsee eine Gefahr darstellte, entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, das Tier zu töten. Ein Beamter schoss laut Augenzeugen 3-mal mit seiner Dienstwaffe auf den Riesenfisch.
Mega übertrieben, dass die Polizei einen Wal erschießt.
Ein Wal? Plötzlich ist es ein Wal?
Ein Waller. Waller ist, sagt man wohl in Mittelfranken, zum Wels. Die Polizei hat den Wels gnadenlos abgeknallt mit 3 Schüssen.
Geht gar nicht.
Ich find's auch übertrieben.
Ja,
Anja, mich interessiert ganz besonders bei dir als Tierfreundin.
Ja.
Was ist deine Haltung jetzt zur ganzen Causa Wels?
Also, ich habe einen richtigen Softspot für so, ich sag mal, Revenge-Tiere, die einfach sagen, ich habe genug Scheiße gefressen mit euch, jetzt reicht's mal. Also ich will nicht sagen, ich liebe die Wale, die Yachten umgekippt haben, aber ich ein bisschen schon, ehrlich gesagt. Und ich finde, es ist kein Sommer... Ein Sommer ohne ein Problemtier.
Die tauchen immer im Sommer auf.
Genau.
Da geht irgendeine Rundmail um. Genau, Bruno der Bär.
Der vermeintliche Löwe, der da nur ein Wildschwein war.
Stimmt, der war auch iconic.
Das ist auch noch nicht so lange her.
Übrigens sollte ich da auch, also der Spiegel ist, der geht nicht zimperlich mit mir um. Das sage ich mal, ich wurde nicht nur zu Dr. Emi zum Abfräsen geschickt, sondern ich sollte damals auch.
Auf Löwenjagd.
Ich sollte die Löwin, sollte es nicht eine weibliche, ich weiß es nicht mehr. Ich sollte das Löwentier, ich sollte dem auflauen und es hieß, ich soll doch den Juri mitnehmen. Also so, wo unglaublich, ich meine, dieser Hund, ihr habt ihn gesehen, er wäre nicht in der Lage, mich zu verteidigen, er hätte auch kein Interesse.
Juri schläft auch gerade, Gott sei Dank, sonst hätte ich ihm die Ohren zugehalten, wenn es jetzt um diese Tiermorde geht.
Ich dachte, es klang so ein bisschen wie, leg dein Hund als Köder aus. Und dann hieß es so, ja, da kannst du die schon mal ins Gebüsch setzen einen Tag.
Kann es sein, dass die dich loswerden wollen?
Also es wirkt ein bisschen grobschlächtig, wird mit mir umgegangen.
Ja.
Aber ich habe da eine totale Neigung dazu, muss ich sagen, zu so Tieren, die einfach Ärger machen. Um uns, finde ich, auch dran zu erinnern, dass Tiere uns viel mehr, wenn das nicht so liebe Geschöpfe wären, viel mehr Ärger machen könnten.
Ja.
Wenn die alle mal sagen, jetzt ist mal finito.
Das ist da halt sein Bereich von dem Wels.
Eben, was haben die da zu suchen?
Es wurden 3 Schüsse auf diesen Wels abgefeuert. Es ist wirklich absurd. Ich kann für mich sagen, ich würde nicht in so einen See reingehen, wenn ich wüsste, dass da ein Wels drin ist. Ich bin eh kein Fan von Gewässer, wo ich den Grund nicht sehen kann. Und für mich bestätigt sich da absolut jede Angst. Ich würde da nicht reingehen. Ich würde da den Wels in Ruhe lassen. Der müsste für mich nicht abgeknallt werden. Der soll sein Ding machen.
Same.
Ja.
Ja. 100%
Was haben denn Menschen in so einem See zu suchen? Haben Menschen Flossen? Nein. Also was soll das überhaupt?
Wir haben ja in dem Beitrag eben auch gehört, der Wels wurde ja als Sicherheitsrisiko eingestuft für ein Musikfestival, was an diesem See stattgefunden hat. Das Burning Beach Festival. Das ist auf jeden Fall was ich sofort mit Mittelfranken verbinde. Burning Beach.
Ja.
Dieses Burning Beach Festival, das war wohl so schützenswert jetzt gegen diesen Wels. Und da habe ich mir mal ein paar Clips angeschaut von vergangenen Burning Beach Festivals in Mittelfranken. Und da habe ich zum Beispiel das hier gesehen.
Der Bierkapitän grüßt heute Nacht alle Jungfrauen. Die sind hier herzlich willkommen.
Und da denke ich mir dann, wenn ich die Wahl hätte, wen von beiden ich nachts allein im Wald treffen müsste, dann würde ich mich nicht für den Bierkapitän, sondern für den blutrünstigen Wels entscheiden.
Ich sehe das exakt genauso. Ich muss ja auch sagen, man hätte das ja alles auch ganz anders lösen können. Also ich kann
hätte an den Wels fragen können, ob er aufhört, die Leute zu beißen zum Beispiel.
Du sagst es, als wäre es ein Witz. Aber an der Stelle bringe ich aggressiv meinen zweiten neuen Podcast, ein Hobbyprojekt, ins Spiel, bei der ich mit einer befreundeten Tiertelepathin mit Tieren spreche.
Natürlich.
Und Probleme löse einfach, weil man muss einfach nur miteinander sprechen.
Und die kann mit Tieren sprechen?
Also jeder kann das eigentlich, aber wir haben es alle verlernt.
Ah,
also es gibt auch Kurse, so haben wir uns kennengelernt.
Ich sehe da manchmal Reels auf Instagram. Da habe ich neulich eine Frau gesehen, die hat gesagt, wenn man eine Spinne hat im Haus, soll man einfach das Fenster aufmachen und zu der Spinne sagen, hey du, geh doch raus.
Ja, aber das ist eine eher unseriöse Vertreterin dieser Kunst.
Ach so.
Weil man muss ja auch, also man kann es vorschlagen oder so. Also so Fälle, die wir in unserem Podcast Studio Schnabel behandeln, sind zum Beispiel Hähne mit Burnout.
Ja.
Einfach denen man zu viele Hähne zugemutet hat. Oder wir hatten mal eine Katze, die war Eventpinklerin und hat quasi immer nicht in ihr Katzenklo gemacht, sondern auf alle anderen möglichen Unterlagen, auf Teppiche, Pullover und so weiter, weil sie das Gefühl mochte, Abwechslung zu haben im Pinkeluntergrund.
Und das hat man dann rausgefunden durch die Telepathie.
Claudia hat sie gefragt, was ist da los?
Warum pinkelst du an die unterschiedlichsten Orten? Und die hat gesagt, Langeweile.
Ja, exakt so.
Du hast jetzt eben gesagt, dass die Frau, die ich da auf Instagram gesehen habe, die war unseriös. Gibt es sowas wie IHK-geprüfte Tierkommunikatorin?
Es gibt tatsächlich ich glaube, es gibt tatsächlich sowas wie einen Bundesverband. Also man muss halt realistisch bleiben in den Erwartungen, die man bei den Leuten schürt.
Mhm.
Und man kann natürlich so einem Tier was vorschlagen, aber es ist ja kein... Also Claudi hat es mal mir verbildlicht mit, wenn du einem Kind sagst, räum dein Zimmer auf, dann ist auch nicht garantiert, dass es das macht.
Ich habe für das ZDF-Magazin Royal mal ein Hundemedium gespielt. Die beruhte auf einer wahren Person und die konnte auch mit toten Hunden sprechen.
Ja, ja, das sowieso.
Also denen sind keine Grenzen gesetzt.
Es wäre möglich, mit dem Wels zu sprechen. Das sage ich
nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er erschossen.
Doch.
Auch immer noch.
Doch, mit dem Totenwels.
Ja.
Weil,
stimmt ja.
Und da bin ich wieder beim Punkt. Der Wels ist leider over.
Der Waller wird getroffen, lebt aber noch. Schließlich wird er von Anglern an Land gezogen und fachgerecht erlegt.
Also auch noch unsachgemäß erschossen.
Ja.
Weil eigentlich nicht wirklich erschossen.
Genau. Zwei Angler wurden nämlich dann hinzugezogen, die den Fisch mit einem Boot aus einem See holen mussten. Und die haben den dann erst erlegt, weil die Polizei halt dreimal einfach geschossen hat, aber der war gar nicht tot.
Also das.
Und hat sich Peter natürlich eingeschaltet, weil qualvoll und Wels abknallen ist eh nicht okay. Sie gehen davon aus, dass es ein langsamer, qualvoller Tod war, verbunden mit Schmerzen. Sie sagen, es hätte viele Alternativen gegeben, um Fisch und Menschen zu schützen. Das ist ganz typisch, dass der Wels vielleicht ein bisschen aggressiver war, weil es ist Laichzeit und er hat wahrscheinlich nur seinen Nachwuchs verteidigt. Das heißt, es gibt jetzt auch jede Menge Wels-Waisenkinder dort in diesem See.
Das alles hat einen richtigen Rattenschwanz. Mhm.
Und das Internet stand Kopf. Zahlreiche Wels-Antifa-Memes ließen nicht lange auf sich warten. Beiträge, Reaktionen von TierschützerInnen und kennt ihr diese eine Monika, die immer rappt auf Instagram?
Nein.
Die hat sich auch eingeschaltet.
Der arme Wels ist tot. Der arme Wels ist tot. Der Fisch war in großer Not. In sehr großer Not. Was kann der arme Wels dafür? Wir Menschen sind in seinem Revier. Nun ist der arme Wels tot. Und die Leute lachen drüber. Los.
Und damit ist für mich alles gesagt. Starkes Statement von Monika.
Also inhaltlich gehe ich mit, ne?
Ich auch, sie lügt nicht. Sie sagt die Wahrheit, also sie rappt die Wahrheit.
Der arme Wels ist tot. SternTV hat dem Wels gleich eine Viertelstunde eingeräumt, inklusive Expertinnen-Talk, direkt zu Beginn.
Ein 90-Kilo-Fisch hat in einem bayerischen Badesee gleich 5 Menschen attackiert. Es war ein Wels oder ein Waller, wie man dort im Mittelfränkischen sagt. Die Polizei musste anrücken, ne, und sagte dann Flossen hoch. und jagte diesen Waller mit Geballer.
Ah, witzig.
Wir sind anscheinend so dolle im Sommerloch. Der Wels war in aller Munde. Und er ist jetzt auch wortwörtlich in aller Munde. Denn die Medien hören nicht auf zu berichten, wie es jetzt mit diesem verdammten Wels weitergeht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, klassisch in der Grillpfanne gebraten. Ein Wirt aus der Region hat sich diesen scheiß Wels gesichert und bereitet nun Gerichte mit Filetstücken zu für 22,50 Euro pro Portion.
Für den echten Problem, Wels.
Kriegsgewinnler.
Ja, weil er die Angler kannte, die den Wels da rausgeholt haben. So, und er wurde bereits ausgeweidet und an das Gasthaus geliefert. Sie haben es filetiert, portioniert und ganz klassisch in der Grillpfanne gebraten. Serviert wird es unter anderem mit Sommergemüse und Kräuterkartoffeln. Rund 120 Portionen Filet wurden aus dem 2-Meter-Fisch herausgearbeitet. Ihr fragt euch jetzt, 120 Portionen Wels. Geht denn so viel Wels auf einmal weg? Natürlich nicht. Auch da weiß die FAZ Bescheid. Die Hälfte wartet eingeschweißt im Tiefkühler auf hungrige Gäste. Die anderen Teile wurden bereits verspeist und es hat den Gästen wohl gut geschmeckt. Ich warte jetzt noch auf tiefergehende Stern-TV-Berichterstattung, wie genau jetzt denn dieser Wels geschmeckt hat. Da liegt ja auch noch ordentlich was in der Tiefkühltruhe. Also vielleicht zieht sich die Wels-Saga noch bis in den Herbst. Und ich sage euch, es war nicht das erste Mal. Wir hatten es schon mal mit einem Wels zu tun. Und zwar 2001 mit niemand Geringerem. Der wurde mir auch aus der Community nähergelegt. Mit niemand Geringerem als Kuno, dem Killer-Wels.
Hab ich noch nie gehört.
Ich auch nicht und ich schäme mich dafür.
Du erinnerst dich gar nicht, Anja. Miguel, du warst im Kindergarten, aber 2001, Anja, Kuno der Killerwels, nichts?
Es ist ja eigentlich mein Beritt als Tierjournalistin, aber ich werfe mir selbst voller Selbstanklage und voller ernst gemeinter Selbstanklage vielleicht wirklich sowas wie Speziesismus vor. Also wo ich denke, was nicht flauscht, kann gefressen werden.
Du ignorierst alles, was Schuppen hat.
Aber das ist nicht mehr so.
Aha.
Das war früher mal so.
Früher, du hast dich gebessert.
Ich habe mich gebessert.
Du bist educated
jetzt.
Du inkludierst jetzt auch Fische.
Ich bin auch richtig sauer, weil wisst ihr, es ist jetzt, überlegt mal, wer diesen Wels hätte präparieren können für ein Fischmuseum?
Dr. Emi.
Gut, das ist natürlich, oh.
Gunther von Hagens.
Nein, ich.
Du.
Hast du ein Fischmuseum?
Nee, aber ich habe mehrere Präparierkurse gemacht.
Auch das noch. Also du droppst hier in einer Tour Sachen. Also du bist befreundet mit einer Tierteleporteurin, kannst Tiere präparieren.
Aber fairnesshalber muss ich sagen,
Dr. Emi.
Ich kann eigentlich nur, ich habe alles erreicht, was eine Frau meiner Couleur erreichen kann. Ich kann, wenn ich ehrlich bin, nur Mäuse und wirklich kleine Kaninchen. Vögel, wenn man mir sehr viel hilft. Also Fisch wären, also schlechter als ausgenommen und halb aufgefressen, hätte er hinterher auch nicht ausgesehen, wenn ich da rangegangen wäre. Ich hätte wirklich gedacht, dass die den präparieren. Als Weltslegende.
Die tausend Leben der Anja Rützel, die du gelebt hast.
Jetzt wartet erstmal ab, was mit diesem Kuno der Killerwels passiert ist. Wir haben uns ganz schön verquatscht, deswegen rappe ich diese Geschichte jetzt schnell ab. Es hat sich zugetragen, 2001 in Mönchengladbach im Volksgartenweiher. Dort ist eine ältere Dame mit ihrem kleinen Rauhaardackel spazieren gegangen. Ein junger Rauhaardackel.
Juri, hör weg.
Jetzt weiß ich es doch wieder.
Juri, hör weg. Genau. Er ist da an den Weiher ran, dieser kleine Babydackel. Und auf einmal, laut AugenzeugInnenbericht, schoss ein Fisch aus dem Wasser und hat sich den Dackel gekrallt. So.
Ah.
Eine Woche lang sprachen die deutschen Medien und Zeitungen fast ausschließlich über diesen Fisch, der den Dackel gerissen hat. Und wenig später hatte man einen Namen gefunden, Kuno. Und jetzt war es so, dass Tausende von Menschen von nah und fern an diesen Weiher in Mönchengladbach geströmt sind, um Jagd auf diesen Fisch zu machen. Da kamen Anglerinnen, Kamerateams von TV-Sendern. Es wurden Bierbuden und Würstchenbuden aufgebaut. Es war a whole thing. Jagd auf Kuno, den Killerwal, der diesen Dackel gerissen hat. Ein Riesenthema, aber man findet dazu keinerlei Videomaterial. Es bleibt ein Mysterium. Ich habe einen alten, sehr ausführlichen Rheinische Post-Artikel dazu gefunden, aber keinerlei Interviews oder irgendwelche Berichterstattungen vor 20 Jahren, es ist irgendwie verloren gegangen. Und ich will das sehen. Ich will diese Bilder sehen, wie die diesen Killerwels jagen.
Also jetzt bin ich doch erleichtert, weil jetzt, wo du Dackel gesagt hast, ich habe vorhin schon die ganze Zeit gedacht, als du die Geschichte vom jetzt aktuellen, diesjährigen Jahreswels quasi erzählt hast, dachte ich die ganze Zeit, naja Gott, solange er nur Menschen annagt und keine Dackel reißt, dachte ich mir noch so im Kopf.
Aha.
Also es ist doch noch, da klingelt was.
Dein Unterbewusstsein.
Mhm.
Es standen Leuten dort mit Transparenten, Freiheit für Kuno. Es gab Leute, die sich wiederum auf die andere Seite geschlagen haben. Wie viele unschuldige Dackel sollen noch sterben? Deutschland war gespalten wegen diesem Killerwels. Hausmeister Krause soll sich eingeschaltet haben, der für die Sicherheit von Dackeln sich ausgesprochen hat. Eines Tages kam die Meldung, 2003, zwei Jahre später, Kuno ist tot. Davor hat es auch Berichterstattung international gegeben übrigens. Also die,
Kuno the Killerwal.
Die New York Daily News zum Beispiel hat darüber berichtet. Oder hier ein Artikel, Kuno, a giant catfish that ate a dog and terrorized a German lake for years. Also es hat es bis in die internationale US-Presse geschafft, diese Kuno-Geschichte. Und 2003 kam dann die Meldung, Kuno ist tot, denn plötzlich schwamm ein 1,50 Meter langer, schwerer Wels an der Wasseroberfläche in diesem Weiher. Aber man war sich immer noch nicht sicher, ist das wirklich Kuno? Und da ist sich jetzt zum Beispiel sicher der örtliche Gastwirt und Mitglied der Rockgruppe Kunos Freunde. Das ist nicht der Kuno, den wir kennen.
Nicht unser Kuno.
Der Kuno, den wir kennen, das war er nicht. Er habe schon viele Wels in dem Weiher gesehen. Einer sei sogar rund 1,80 Meter lang gewesen. Ein anderes Mitglied von Kunos Freunde beschreibt es so: Der Kuno war für uns am Rhein, was Loch Ness für die Schotten ist. Da sind wir wieder beim Thema Loch Ness. Also, sie sind sich nicht sicher, ist dieser tote Wels, der dort geschwommen ist, jetzt wirklich der Kuno? Ist der Wels am Ende eine Legende? Wie sicher sind die sich da mit diesem Augenzeuginnenbericht mit dem toten Dackel? Es ist ein Riesenmysterium und ich finde keine Videos dazu. Was aber passiert ist, Stichwort plastinieren. Dieser Kuno wurde ausgestopft und ins Museum gestellt.
Von Anja Rütze. Ausgestopft.
Ich habe ihn lackiert.
Man kann sich diesen Wels wahrscheinlich heute noch angucken, ausgestopft im Museum. Der andere Wels liegt in der Bratpfanne, haben wir gehört, für 22,50. Und es gibt keinerlei Beweise. Es gab noch einen Song, den ich gefunden habe, Kuno Killer Wels von Kalle Becker. Aber that's it. Deswegen komme ich aus dem Wels-Loch raus und rufe die Community auf, falls irgendwer einen Clip hat bezüglich Killerwal Kuno, bitte schickt uns den zu. Wir läuten in diesem Sinne hier bei Too Many Tabs frühzeitig schon vor unserer Sommerpause das Sommerloch ein und stellen fest, Deutschland kann Wels. Ich bin übrigens im Zuge dieser Recherche auch noch auf die Saga um Kaiman Sammy gestoßen. Das will ich auf jeden Fall noch vor der Sommerpause hier besprechen. Das sind Tabs für die nächsten Wochen. Jetzt komme ich aber hier aus dem deutschen Unterwasserdrama wieder raus.
Alles klar, dann vielen Dank, Caro, auch für deine Tabs. Und wir bedanken uns natürlich zusammen bei unserem Gast Anja Rützel, die heute hier dabei war. Vielen Dank,
sehr
dass du uns die
und
Ehre
bei Juri,
erwiesen hast. Und bei Juri, genau. Also
Juri
ich
schläft.
Weiß nicht, entweder schläft er oder ist in der Zwischenzeit, ich hoffe nicht, für, also nein.
Beim Wels, er ist jetzt beim Wels.
Der erzählt später in seinem Podcast diese Dackelgeschichte.
Ja.
Ja.
Er hat einen True-Crime-Podcast, aber...
Der wird bestimmt bei der Hundetelepateurin richtig über uns ablästern.
Das gibt Ärger.
Das gibt Ärger, was wir hier heute beredet haben. Ja, also vielen Dank an euch beide. Wenn ihr da draußen Tabs übrig habt, die ihr bei uns abladen wollt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gerne tun. Auf Social Media erreicht ihr uns, da heißt Caro @CaroWorps und ich @MiguelR aus A. Und ihr könnt uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben.
TooManyTabs@ndr.de.
Ja, da würde ich sagen, war es für diese Woche. Wir müssen noch eine Cross-Promo machen.
Und vorher verabschieden wir natürlich Anja Rützel. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und hier die Zeit mit uns verbracht hast. Es war ganz schön. Hört doch bitte rein in Anjas Podcast. Anja, möchtest du da selbst noch mal irgendwie Werbung für machen? Oder
ach ja.
Ist es unsympathisch?
Was es ist unsympathisch, aber ich habe hier auch nichts mehr zu verlieren in dem Sinne. Also Sendepause, Fehlanzeige, hört euch das an. Und wenn ihr ein Herz für Tiere habt, könnt ihr auch mal in Studio Schnabel reinhören.
Macht das doch gerne. Große Empfehlungen. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder? Miguel, du bist auch wieder dabei, oder?
Ich bin dann wieder dabei. Da bin ich sogar wieder in Köln.
Schön, dann sitzen wir wieder in einem Raum und die Technik spielt ein bisschen besser mit. Mit der Technik, das kriegt ihr zu Hause wahrscheinlich alles gar nicht mit, dass das heute nicht mitgespielt hat, weil unsere Cutterin Henny das wieder ganz fantastisch geschnitten hat.
Die hat uns wieder smooth geschnitten und den Arsch gerettet.
Wie jede Woche.
Vielen Dank, Henny. Aber jetzt wirklich Cross-Promo. Aber ich werde es hier in dem Raum machen. Also Anja Rützel kann gerne zuhören. Ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, wie Anja Rützel daneben sitzt und nichts sagt, wie wir andere ARD-Produkte bewerben in der
ARD-Audiothek. Boah, was für ein Druck, jetzt die Cross-Promo zu machen vor Publikum.
Ich schreibe das alles mit in mein kleines Büchlein.
Ja, und dann wird es im Spiegel rezensiert.
Könnte passieren. Mit spitzer Feder.
Ja, genau.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Kluger Kaffee, dein Wissenspäuschen. So heißt der Podcast, den wir euch diese Woche empfehlen. Ein Podcast, mit dem ihr jede Folge ein bisschen schlauer werdet. Es gibt 4 Hosts. Kerstin Gallmeier, Max Zettler, Pauline Deichelmann und Markus Persson beschäftigen sich dort mit Fragen aus dem Alltag, die sie euch innerhalb von 20 Minuten beantworten. Perfekt also für die Kaffeepause.
Ja, da werden zum Beispiel Fragen beantwortet, wie sinnvoll Meal Prep ist oder was man gegen Schlafprobleme tun kann. Wie easy kann man nebenbei reich werden? Und. Also alles viele interessante Fragen. Das Ganze könnt ihr euch in jeder Kaffeepause anhören, wenn ihr denn dabei schlauer werden wollt. Kluger Kaffee, dein Wissenspäuschen. Link findet ihr natürlich in den Shownotes und den Podcast in der ARD Audiothek.
Cross-Promo Ende.
Ja, dann sind wir für diese Woche fertig, oder? Danke euch.
Momentchen. Ich will jetzt auch was wünschen mir.
Ja.
Das war ein deutscher Satz. Und ich möchte gerne, dass wir alle jetzt, ich dachte das im Kanon, aber nein, wir singen vielleicht alle zusammen jetzt nochmal das Welslied. Das sind wir ihm schuldig.
Von Marion.
Monika von Instagram.
Monika.
Der arme Wels ist tot. Der arme Wels ist tot.
Er war in großer Not.
Und die Leute sind jetzt und gucken bloß.
Das ist halt schlecht, weil man hätte mal auch sehen können, sie essen ihn mit Butter und Brot.
Aber oder mit einer leckeren Sauce.
Das war jetzt würdig.
Das war ein versöhnliches Ende für den Wels und uns und für diese Folge. Hört doch gerne nächste Woche wieder rein. Dann hier selbe Stelle, selbe Welle, sagt man ja auch. Ne? Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs.